Ja, wir beschäftigen uns an diesen Abenden mit dem dritten Mosebuch, zur Hauptsache mit den ersten sieben Kapiteln. Wir haben gestern Abend gehört, dass das Thema des dritten Mosebuches Heiligkeit ist und haben uns dann gefragt, was denn Heiligkeit bedeutet und darauf die Antwort gefunden, Heiligkeit, das bedeutet dort sein, wo Gott ist und so sein, wie Gott ist. Und nun wird uns im dritten Mosebuch in den sieben ersten Kapiteln gezeigt, wie wir in Gottes Gegenwart treten können, um eben da zu sein, wo Gott ist. Und dann in den späteren Kapiteln wird uns der Wandel des erlösten Volkes mit Gott gezeigt. Eben ein Volk, das so ist, wie Gott ist, das darum mit ihm Gemeinschaft haben kann und mit ihm wandeln kann. Wir haben uns dann gefragt, warum denn Opfer notwendig seien, damit der Mensch in Gottes Gegenwart treten kann. Was wollte Gott durch die Opfer lehren? Durch die Opfer wollte Gott sein Volk die Wahrheit, die Notwendigkeit der Stellvertretung beibringen. Wir brauchen einen Stellvertreter, der unsere Schuld trägt, sie uns abnimmt, so dass wir in Gottes Gegenwart treten können. Das Prinzip der Stellvertretung, das im Neuen Testament mit großem Nachdruck gelehrt wird. Der Herr Jesus Christus, er ist unser Stellvertreter geworden. Im Leiden und Sterben für Sünder. Wir haben uns dann gefragt, ja, gut, das verstehen wir jetzt, Opfer, das Prinzip des Opfers, aber warum fünf Opfer, warum fünf verschiedene Opfer? Ein Opfer allein genügte nicht, um die Bedeutung, um die Tragweite, um die verschiedenen Seiten des einen Opfers Jesu Christi gebührend darzustellen. So wird uns anhand von fünf verschiedenen Opfern gezeigt, was das eine Opfer Jesu Christi alles bedeutet. Diese Opfer, die alttestamentlichen Anweisungen dazu, diese Opfer, der ganze Gottesdienst im alttestamentlichen Gotteshaus, das alles waren Schattenbilder. Aber als solche ganz deutliche und zuverlässige Hinweise, Vorwegnahmen der Substanz des Körpers, der nämlich Christus ist. Und wir, die wir nun Christus kennen und sein Werk, wir können diese Schattenbilder lesen und wir erkennen in diesen Schattenbildern überall Christus und sein Werk. Wir haben nun angefangen mit dem Brandopfer. Wir lasen dazu gestern in 3. Mose 1 die neun ersten Verse und haben dort gesehen, dass zum Brandopfer gesagt wird, es sei freiwillig. Und das erinnert uns daran, dass der Sohn Gottes freiwillig aus freien Stücken in diese Welt kam. Gott war nicht genötigt, die Sache der Sünde aufzunehmen und durch die Sendung und durch den Tod seines Sohnes zu lösen zu seiner Verherrlichung. Er war nicht genötigt, das zu tun. Er hätte sich bezüglich der Sünde auch durch universales Gericht, durch Verdammnis verherrlichen können. Aber er hat es gewollt, sich durch Erlösung zu verherrlichen. Freiwillig. Er schuldet es uns nicht. Und der Sohn Gottes schuldet es uns nicht, in diese Welt zu kommen. Er kam aus freiem Willen zu uns. Wir haben dann gesehen, dass die verschiedenen Opfertiere Haustiere waren. Also es ging nicht nur darum, dass es reine Tiere sein mussten, denn auch Hirsch und Reh und Steinbock sind reine Tiere. Aber es waren Haustiere, weil Gott damit deutlich machen wollte, dass er, der die Erfüllung dieser Opfer ist, wir mussten ihn nicht jagen gehen, sondern er kam zu uns, er kam ganz in unsere Nähe, gab sich ganz in unsere Hände, so dass die Menschen ihn nehmen und abführen und hinrichten konnten. wie eben ein Haustier, sich willig vom Menschen führen lässt. Und nun fahren wir fort mit der Erörterung der symbolischen Einzelheiten. Ich habe ja gestern gesagt, dass ich bei jedem Opfer gleich vorgehe. Zuerst heben wir das besondere Merkmal des jeweiligen Opfers hervor. Dann gehen wir durch die symbolischen Einzelheiten und zum Schluss fassen wir die ganze Bedeutung noch einmal zusammen. Und wir sind jetzt bei den symbolischen Einzelheiten und wir haben im Vers 3 diesen Ausdruck, eine ausdrückliche Weisung: beim Brandopfer musste das Opfertier männlich sein. So steht im Vers 3, wenn seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind ist, so soll er es darbringen, ein männliches, ohne Fehl. Nun, das muss eine bestimmte Bedeutung haben, denn in Kapitel 3 im Vers 1, da heißt es bezüglich des Friedensopfers, es sei ein männliches oder ein weibliches. Das Friedensopfer konnte männlich oder weiblich sein. Und dann gab es Opfer wie das Sündopfer von 3. Mose, Kapitel 4, Vers 32. Eines der Sündopfer, von dem hieß es, wenn er ein Schaf bringt als seine Opfergabe zum Sündopfer, so soll es ein Weibchen sein, ohne Fehler. Also, dass das eigens verordnet wird, muss eine Bedeutung haben. Und wenn wir das Neue Testament daraufhin untersuchen, zu verstehen, wofür steht das Männliche, wofür das Weibliche, dann stellen wir fest, das Männliche steht für das aktiv Handelnde und das Weibliche mehr für das Empfangende. Und das sind zwei verschiedene Seiten des menschlichen Handelns, dass das Männliche für das aktiv Handelnde steht, 1. Korinther 16, schlagen dazu auf, 1. Korinther 16, Vers 13, da steht, wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Also stark sein, fest sein, entschlossen sein, dafür steht das männliche Prinzip. Beim Brandopfer geht es ja darum, dass der Herr in diese Welt kam, um den Willen Gottes zu tun. Und er hat mit der ganzen Energie seines Willens, mit ganzer Entschiedenheit, hat er den Willen Gottes des Vaters getan. Und das soll eben am Brandopfer dargestellt werden. Darum ein männliches Tier. Wenn es dann beim Friedensopfer heißt, es könne auch ein weibliches Tier sein, dann wird es dort darum gehen, dass Christus durch sein Erlösungswerk von Gott etwas empfing, das er nachher den Menschen gibt. Eben das Weibliche ist das Empfangende. Aber hier geht es nicht um das, was er empfing, um es uns zu geben, sondern hier geht es darum, was er war, als der vollkommene Mensch, der Menschensohn und der Gottessohn, der in diese Welt kam, um Gottes Willen zu tun, um diesen Weg zu gehen, gegen jeden Widerstand, von nichts und niemandem aufhalten zu lassen, um sein Leben Gott zu opfern. Und darum musste das Brandopfer ein männliches Tier sein. Christus hat mit seinem Willen, seinem Verstand und mit seiner ganzen Kraft seinen Gott geliebt und sich ihm hingegeben. Und dann heißt es, bei diesem und auch bei allen übrigen Opfern wird das wiederholt. Wir werden darauf nachher dann nicht mehr zurückkommen. Wir machen es jetzt hier gründlich. Jedes Opfertier musste ohne Fehl sein. Denn es sollte ein Schattenbild sein auf Christus. Und Christus war fleckenlos, Christus war sündlos, Christus war ohne Mangel. Er war ein vollkommener Mensch. Er war ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. 1. Petrus 1, 19. Der Opfernde, er musste sich aus der Herde, aus der Menge seiner Haustiere, musste er sich ein Tier aussuchen, das er zuerst genau untersucht hatte. Er musste es genau untersuchen. Er musste das Fell und das ganze Äußere und die Beine und die Füße und alles untersuchen, ob nicht irgendwo ein Mangel oder ein Schaden an diesem Tier war. Und erst wenn er wirklich davon überzeugt war, dass das Tier tadellos war, brachte er es zum Opfern. Das war für den Opfer dann sehr wichtig, denn er wusste, Gott forderte ein fleckenloses Tier. Und wenn er jetzt davon überzeugt war, das Tier war fleckenlos, makellos, tadellos, dann wusste er, Gott nimmt das Opfer an. Und das ist bei uns auch so. Wir müssen davon überzeugt sein, dass Jesus ohne Sünde war. Dass er keine Sünde tat, dass er nie etwas Falsches, Verkehrtes dachte und dass in seinem Mund keine Sünde war. Wir müssen davon völlig überzeugt sein, denn sonst wüssten wir nie und könnten nie die Überzeugung haben, dass Gott ihn und sein Opfer angenommen hat. Und weil das so wichtig ist, ist das Zeugnis zur vollkommenen Sündlosigkeit des Herrn so umfassend. Das wird bereits bei der Geburtsankündigung gesagt, wir schlagen diese Stelle jetzt auf, ich habe sie gestern nur in einem Hinweis zitiert, aber wir schlagen sie jetzt auf, Lukas Kapitel 1, Vers 35. Lukas Kapitel 1, Vers 35. Wir lesen Verse 34 und 35 auf die Aussage des Engels Gabriel, dass Maria einen Sohn gebären solle, antwortet sie, Maria sprach zum Engel, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, nämlich Kind, das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Die biblische Lehre der Erbsünde, die ist so deutlich, die kann man gar nicht übersehen. Es wird jeder Mensch in Sünden geboren mit einer sündigen Natur. Nur Jesus nicht. Darum musste er so gezeugt werden, nicht von einem menschlichen Vater, sondern durch den Heiligen Geist. Denn sonst hätte er die Sünde Adams gehabt. Er musste allerdings eine menschliche Mutter haben, denn er musste ganz Mensch sein. Ganz Mensch, aber ohne Sünde. Und darum ist die Frage der Jungfrauengeburt nicht eine theologische Spitzfindigkeit. Denn ist er nicht durch den Heiligen Geist gezeugt, also durch Gott gezeugt und nicht durch einen Mann, dann könnte er nicht unser Stellvertreter sein. Und dann wäre die ganze Erlösung damit dahin. Und darum müssen wir die Wahrheit der Jungfrauengeburt, der Zeugung durch den Heiligen Geist mit aller Entschiedenheit glauben, verteidigen, verkündigen. Er hatte keine sündige Natur, keine Erbsünde. Vom Heiligen Geist gezeugt und darum, sagt der Engel, wird das Heilige, das geboren werden wird. Eben heilig und darum ist er auch als Mensch gleichzeitig Gott, Sohn Gottes. Seine Sündlosigkeit wird von Gott, dem Vater, bezeugt. Matthäus 3, Vers 17. Matthäus 3, Vers 17, nach der Taufe, der Herr steigt aus dem Wasser und siehe eine Stimme, er geht aus dem Himmel, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war beim öffentlichen Dienstantritt des Herrn. Und zuvor hat er 30 Jahre lang in der Verborgenheit gelebt. Und das Ergebnis dieser 30 Jahre Leben in der Verborgenheit war, dass Gott, der Vater, das Zeugnis gibt, an ihm habe ich Wohlgefallen. An diesem, meinem Sohn, habe ich Wohlgefallen, weil er keine Sünde hat. Die Juden, die konnten an ihm keine Sünde finden. Und sie haben ja immer etwas gesucht. Sie versuchten, irgendwo etwas bei ihm zu finden, dass er irgendwo etwas gemacht hätte, gesagt hätte, dass Sünde, Versagen, Schuld gewesen wäre. Sie suchten die ganze Zeit etwas. Und wir wissen genau, wie es ist. Wenn wir jemandem Feind sind, dann übersehen wir keinen Fehler. dann sehen wir also wirklich alles, was irgendwie bedenklich oder irgendwie fragwürdig ist. Und jedes falsche Wort und jeden falschen Schritt, wir merken ihn genau da. Und so haben sie ihn natürlich belauert, und doch konnten sie auf folgende Frage des Herrn nicht antworten. Johannes 8, Vers 46. Wer von euch überführt mich der Sünde? Niemand konnte es. Und auch der römische Statthalter, der ihn verhören musste, musste sagen, also auch in Bezug auf die Sache, die er ihm da vorwerft, er hat keine Schuld, stimmt ja gar nicht, er ist gar kein Aufrührer. Ist ja gar nicht wahr, er hat gar keine Schuld. Also auch gegen römisches Recht hat er nicht verstoßen. Pilatus sagt das in Lukas 23, im Vers 4. Lukas 23, Vers 4. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Keine Schuld. Und dann haben wir das Zeugnis dreier Apostel. Ein sehr umfassendes Zeugnis zur Sündlosigkeit des Herrn. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er wurde von Gott dort am Kreuz, in diesen drei dunklen Stunden am Kreuz, zur Sünde gemacht. Da hat Gott unsere Sünde auf ihn gelegt, aber er selbst kannte keine Sünde. Nicht in dem Sinn, dass er nicht wusste, was Sünde ist, aber in dem Sinn, dass er Sünde nicht aus eigenem Tun kannte. Erkennen heißt ja mit einer Sache identifiziert sein, eins sein. Er kannte keine Sünde. Petrus sagt, dass er keine Sünde tat. 1. Petrus 2, Vers 22. 1. Petrus 2, Vers 22. Hier sagt Petrus: Von unserem Herrn, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, auch in seinen Worten nicht. Er tat keine Sünde. Und Johannes sagt, 1. Johannes 3, Vers 5, 1. Johannes 3, Vers 5, ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Sünde ist nicht in ihm. Also diese drei Aussagen. Er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde und Sünde ist nicht in ihm und war nicht in ihm. Übrigens beachtet, wie Johannes das verbindet mit der Aussage, dass er kam, um unsere Sünden wegzunehmen. Das konnte er nur, weil in ihm keine Sünde war. Darum musste er sündlos sein. Und darum wird bei jedem Opfer gesagt, man denkt, ja, jetzt wissen wir es langsam, aber bei jedem Opfer sagt Gott, bei jedem, es muss ein Tier sein, Lamm oder Ziege oder Widder oder Jungstier, ohne Fehler. Weil das so wichtig ist. Und dann heißt es von diesem Opfertier, dass jemand, der ein solches Opfer bringen wollte, dass er es am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft darbringen musste. Und so wollte Gott seinem Volk bewusst machen, er, sein Sohn, er würde kommen, um in der Fülle der Zeit den Weg in Gottes Gegenwart zu öffnen. Darum am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Er kam als Mensch auf diese Erde und ist dann alles Mensch. Er, der Gott, der Sohn Gottes, der ewige Gottessohn, wurde Mensch, nahm menschliche Natur an. Und diese menschliche Natur hat er nachher nicht abgelegt. Und seither ist menschliche Natur mit der göttlichen Natur verbunden und er ist jetzt alles Mensch in Gottes Gegenwart eingegangen und hat so den Weg geöffnet für alle, die an ihn glauben, hinein in Gottes Gegenwart. Er ist hineingegangen nach vollendetem Werk. Hebräer 6, 19 und 20. Hebräer 6, 19 und 20. Da heißt es, dass die Hoffnung, dass wir die Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, dass wir haben eine Hoffnung, die uns verankert innerhalb des Vorhangs, das heißt in der Gegenwart Gottes selbst. Und warum denn? Weil Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Er hat den Weg geöffnet und ist als Vorläufer für uns hineingegangen. Und beachtet, hier steht, Jesus ist hineingegangen. Die Schreiber des Neuen Testaments verwenden die Titel ja, das Herrn ja sehr bewusst. Und in den Lehrbriefen ist es ja eine Ausnahme, dass nur Jesus steht. Meistens steht der Herr Jesus oder der Herr Jesus Christus. Aber hier steht Jesus. Um eben das zu unterstreichen, ein verherrlichter Mensch ist als unser Vorläufer hineingegangen. Und da, wo er jetzt ist, werden auch wir sein. Deshalb mussten die Opfertiere an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft gebracht werden. Es geht darum eben, dass der Eingang, der Zugang geöffnet wird. Epheser 2, Vers 18. Da steht, Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Durch ihn, durch einen Geist zu dem Vater. Und dann musste der Opfernde seine Hand auf den Kopf des Opfertieres legen. Auch das wird bei fast jedem Opfer gesagt, weil es wichtig sein muss. Handauflegung, das heißt Identifikation, sich eins machen. Und wir durften unsere Hand auf diesen Menschen Jesus legen. Und wir durften glauben und verstehen, dass wir mit ihm eins gemacht sind. Und er hat jetzt alles vollbracht. Und er ist jetzt in Gottes Gegenwart eingegangen. Und so wie Gott ihn angenommen hat, nimmt er jetzt uns an. Wir können auch sagen, die Handauflegung, das ist der Glaube. Wenn wir an den Sohn Gottes glauben, werden wir mit ihm eins gemacht. Und all das, was er ist vor Gott, das wird dann uns zugerechnet. Römer 5, Verse 1 und 2. Römer 5, Verse 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also hier der Glaube, wir glauben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben. Zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir sind mit unserem Herrn eins gemacht worden. Eine Stelle dazu aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. aus ihm, aus Gott. Von Gott her kommt es. Gott hat uns in Christus hineinversetzt. Gott hat uns mit seinem Sohn eins gemacht, sodass all das, was Christus ist, jetzt auch unser ist. Er ist Gerechtigkeit, er ist Weisheit, er ist Erlösung. Und in ihm sind wir auch all das. Und durch ihn ist uns all das geworden. Eins gemacht mit ihm. Das, was der Sohn vor dem Vater ist, das sind jetzt die Seinen auch vor ihm. Johannes 17, Vers 26. Johannes 17, Vers 26. Worte aus dem hohen priesterlichen Gebet, das Gebet des Sohnes zum Vater. Und da sagte, und ich habe ihnen, nämlich den Erlösten, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. So wie der Vater den Sohn liebt, so liebt er die, die dem Sohn gehören. Die gleiche Liebe ist jetzt in uns. Und Johannes 20, Vers 17, Johannes 20, Vers 17, Jesus spricht zu ihr, zu Maria Magdalena, Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Also er sagte mit, versuch mich nicht festzuhalten, zurückzuhalten, das meint er. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Sein Vater ist unser Vater. Sein Gott ist unser Gott. Und so wie der Vater den Sohn sieht und annimmt, so sieht er die Seinen und nimmt sie an. Noch eine Stelle dazu, Hebräer, Kapitel 2, Vers 13. Hebräer 2, nein, ich lese zuerst aus dem Vers 11, die erste Hälfte, und nachher den aus dem Vers 13, die zweite Hälfte. Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Der heiligt, das ist Christus, und die, die geheiligt werden, sind alle von einem. Und darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und dann steht im Vers 13, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Da ist der Sohn Gottes und Gott hat ihm Kinder gegeben. Und da tritt er vor Gott den Vater und sagt, Vater, da bin ich. Und sagt, das sind die Kinder. Und natürlich nimmt der Vater die Kinder an, denn er nimmt den Sohn an. Und er nimmt all die an, die er mit sich bringt. Wir hatten einmal einen Nachbarn, das heißt eine Nachbarfamilie, und die hatten einen Sohn, der war so alt wie unser Samuel. Und die haben eine Zeit lang viel miteinander gespielt. Er hieß Michael. Und manchmal war er ziemlich lästig. Man kam und läutete zu unmöglichsten Zeiten. Wenn man schlafen wollte oder Mittagessen oder einfach, es war manchmal ziemlich lästig. Manchmal hatte ich nicht so Geduld mit ihm, ist auch nicht recht. Und dann wollte er manchmal Dinge haben, so Spielzeug und so, und sagen, nein, jetzt nicht, habe ich dann jeweils gesagt. Aber dann kam es auch ab und zu vor, dass Samuel kam, unser Samuel. Und dann klopft er so an mein Arbeitszimmer und dann fragt er, Bart, darf ich am Computer spielen? Darf ich am Computer ein bisschen spielen? Ja, das schon. Und dann darf der Michael auch. Und dann kam der Michael im Schlepptau. Ja, soll nur kommen. Wäre er allein gekommen, ich sage, nein, also ich muss jetzt arbeiten. Und so, der Vater nimmt den Sohn an und alle, die sich wie hinter dem Sohn verstecken, und die dürfen dann auch kommen. Das ist eben Identifikation. Die Hand auf das Opfertier legen. Gott hat es angenommen und darum sind wir angenommen. Und dann heißt es im Vers 5, Dritter Mose 1, Vers 5, und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Vor dem Herrn. Schlachten vor dem Herrn, unter den Augen Gottes. Das Neue Testament beschreibt es uns und macht es uns ganz deutlich. Ja, schon die alttestamentlichen Propheten haben das so angekündigt, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen würde und nach Gottes Willen den Tod erleiden sollte. Ja, es wird sogar so ausgedrückt, dass es Gott gefiel, ihn zu zerschlagen. Und so war der Tod des Herrn nicht etwa ein Unfall. Er war nicht das tragische Opfer einer Verschwörung widerlicher oder widriger Umstände, sondern er kam in diese Welt nach Gottes Vorsatz, um sein Leben dahin zu geben. Und es war Gottes Rat, dass er sterben sollte. Und darum sagt der Prophet Jesaja in Jesaja 53, Vers 11, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er drückt es also so drastisch aus, dass es Gott selbst war, der ihn schlug. Jesaja 53, 11, da steht das, nein, es ist der Vers 10, verzeiht, Jesaja 53, der Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott verordnete dieses Leiden. Gott übergab ihn diesem Leiden. Gott übergab ihn dem Tod. Und der Prophet Zacharja, er verwendet geradezu die Sprache der Opferverordnungen. Denn man muss ja die Opfertiere mit einem Messer töten. Und Zacharja 13, Vers 7, sagt, oder in Zacharja 13, Vers 7 sagt Gott, Schwert der Wache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Heerscharen, schlage den Hirten. Schwert der Wache, schlage den Hirten. Und so sagt es Petrus in der Pfingstpredigt, er erklärt das seinen Mitjuden, dass es zwar die Juden waren, die zusammen mit den Nationen Jesus von Nazareth griffen, verurteilten, hinrichteten, aber dass das alles geschah nach dem festen Vorsatz, nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. Apostelgeschichte 2, Verse 22 und 23. Apostelgeschichte 2, Verse 22 und 23. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen. Nun schlagen wir Matthäus 26 auf. Dort wird uns im Bericht, mit Kapitel 26 beginnt ja die Leidensgeschichte, da wird uns sehr deutlich gemacht, wie es zwar die Obersten der Juden sind, die ihren Plan ausdenken und Judas, der ihnen hilft und ihnen Jesus verrät, aber wie bei alledem, sie das tun, was nach Gottes Ratschluss und Vorsatz geschehen muss. Matthäus 26, Verse 1 und 2. Es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in den Hof des hohen Priesters, der Kajaphas hieß, und beratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber, nicht an dem Fest, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Also da haben wir diese Worte des Herrn, er sagt, jetzt ist das Passa da und an diesem Passa muss der Menschensohn überliefert, verraten, gekreuzigt werden. Und während er, oder gerade nachdem er das gesagt hat, versammeln sich seine Feinde und legen sich ihren Plan zurecht. Und sie wissen nicht, dass sie bei all ihren Planen und Denken, dass sie den Vorsatz Gottes erfüllen. Der Herr nennt auch den Tag. Er sagt, jetzt ist das Passa und da muss der Sohn des Menschen gekreuzigt werden. Und gerade das wollen ja seine Feinde nicht. Die sagen, nicht am Fest, nicht am Passa, sonst gibt es nur einen Auflauf. Aber es muss am Passa geschehen. Und darum wird es auch dann geschehen. Und zwar war der Tag, der war längst bestimmt. Nun, der war in Gottes Ratschlüssen von Ewigkeit her bestimmt, aber er war auch bestimmt von Gott her auch angekündigt. Das Jahr war von Gott her genau angekündigt worden. In diesem Jahr wird es passieren und der Tag war auch bestimmt. Das Jahr war angekündigt werden in einer Chronologie, die Gott dem Propheten Daniel gab. Wir schlagen das jetzt nicht auf, aber ihr könnt das für euch einmal nachlesen. In Daniel 9 hat Gott dem Propheten Daniel eine genaue Chronologie gegeben und dort das Jahr genannt, in welchem der Messias gekreuzigt werden wird. Steht in Daniel 9,26. Also das Jahr war festgelegt. Und innerhalb dieses Jahres war auch der Tag bestimmt. Denn Gott hatte auf das ganze Jahr verteilt die verschiedenen Feste genau platziert. Das Passa, das musste sein am 14. Tag des ersten Monats, des Monats Abib. War genau bestimmt. Und so musste am 14. dieses Monats, genau in jenem Jahr, Christus das Passa geschlachtet werden. Das war Gottes Rat. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass der Tod des Herrn nicht etwa eben ein Unglück war, ein tragisches Ereignis, sondern das geschah nach Gottes Vorsatz und es geschah mit Willen und Wissen des Sohnes Gottes, wie er selber sagt. Jetzt kommt das Passa und da wird der Sohn des Menschen gekreuzigt werden. Und daran können wir, an all das können wir denken, wenn in 3. Mose 1 nur dieser kurze Satz steht, er soll das Rind schlachten vor dem Herrn, unter seinen Augen, nach seinem Willen. Und dann musste man das Blut sprengen. Nun beachtet, wer schlachtete das Rind? Ja, jeder, der ein Opfertier brachte, er schlachtete es. Aber das Blut sprengen, das durfte nur der Priester. Der Priester oder einer seiner Söhne, die auch Priester waren. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Nun, das Tier wurde geschlachtet nach Gottes Willen. Wer es schlachtete, das war nicht so wichtig. Christus wurde getötet und da waren viele Werkzeuge, die daran beteiligt waren. Und da waren viele Kräfte und Ursachen, also sekundäre Ursachen, wirksam. Da war der Neid der Obersten des Volkes, aus Neid überlieferten sie ihn. Da war der Hass, da war auch die Arroganz eines Pilatus. Da war die Brutalität der Söldner, die ihn kreuzigten. Verschiedene sekundäre Ursachen waren daran beteiligt, ihn zu töten. Die Priester sollen das Blut sprengen. Das heißt, dass die Wirkung und die Wirksamkeit dieses Todes, dass der Tod des Herrn wirksam wird, das liegt in der Hand des Priesters. Und der Priester ist Christus. Er ist es, der die Wirkung seines Todes wirksam macht für Sünder. Er sprengt das Blut gewissermaßen. Er ist es, der vor Gott, dem Vater, sagt, ich habe mein Blut vergossen für diese Seele glaubt an mich, rette diese Seele, oh Gott! Und dann rechnet Gott den Wert seines Blutes dieser Seele zu. Das Blut sprengen, das macht eben der Priester. Nun, was heißt sprengen? Was ist die Bedeutung von sprengen des Blutes? Also so verspritzen. Was ist die Bedeutung davon? Wir bekommen eine Erklärung dazu in Hebräer 12, Vers 24. Hebräer 12, Vers 24. Hier wird das erklärt. Hebräer 12, 24, da steht, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung. Und was tut das Blut der Besprengung? Es spricht, besser als Abel. Man kann sich also dazu so etwas wie einen Reim machen. Besprengen heißt sprechen. Besprengen des Blutes, das heißt das Blut sprechen lassen. Und so spricht das Blut Jesu zu Gott. Er sieht das Blut, er nimmt Kenntnis vom Wert dieses Blutes, von der Bedeutung des Todes seines Sohnes. Und er rechnet den vollen Wert dieses Blutes der Seele an, die Christus seinem Sohn gehört. Er sieht, Gott sieht das Blut spricht zu ihm und es spricht von abgetragener Schuld. Es spricht davon, dass bezahlt worden ist für jede Sünde. Es spricht davon, dass der Zorn Gottes niedergegangen ist über dem Sohn Gottes und deshalb den Sünder, der Zuflucht sucht, beim Sohn Gottes bewahrt. Gott sieht das Blut. Das Blut spricht zu ihm. 2. Mose 12, da steht das auch, dass Gott das Blut sieht, im Zusammenhang mit dem Passa. 2. Mose 12, Vers 13. Vom Blut des Passalammes musste man an die Türpfosten und an den Türsturz streichen. Und in jener Nacht ging Gott im Gericht durch das Land Ägypten. Und dann heißt es, und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid, und sehe ich das Blut, werde ich an euch vorübergehen. Er sieht das Blut. Und so wird das Blut der Wert des Todes des Herrn nach der ganzen Wertschätzung Gottes uns zugerechnet. Blut wird gesprengt und dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Das Blut Abels schrie zu Gott um gerechte Rache für diesen Mord. Aber das Blut Jesu Christi ruft zu Gott um Vergebung. Für die, die glauben. Für die, die nicht glauben, ruft es zu Gott um noch schlimmere Rache als die Rache wegen Adams, wegen Abels Totschlag. Und dann musste man dem Tier die Haut abziehen. Er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und man konnte ja ein Tier untersucht haben, von außen betastet und alles, und es sah gut aus. Und dann zog man ihm die Haut ab und dann konnte es ja sein, dass man feststellte, dass im Innern irgendetwas war. Vielleicht ein Krebs, der unter der Haut fraß. Und darum musste man die Haut abziehen und feststellen, ob das Tier wirklich gesund, rein war. Und was heißt das bezogen auf Christus? Das heißt bezogen auf Christus, dass nicht nur das, was die Menschen an ihm wahrnehmen konnten, vollkommen war. Sie konnten ja nur eben das, was sie an ihm sahen und hörten, bewerten, sondern auch sein Inneres. Auch das Verborgene bei ihm war rein, sündlos. Eine Stelle dazu aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 8, Vers 25. Johannes Kapitel 8, Vers 25. Da sprachen sie zu ihm, also die Juden sprachen zu ihm: Wer bist du? Jesus sprach zu ihnen: durchaus das, was ich auch zu euch rede. Also ich bin genau das, was ich sage. Er hat nicht etwas geredet und etwas anderes für sich behalten. Er war in seinem Inneren so, wie er sich nach außen gab. Und dann musste man dieses Opfertier in Stücke zerlegen. Und so wurde dem Priester, der das machte, bewusst, dieses Tier ist in allen Stücken tadellos, vollkommen. Nichts fehlt. Und so ist der Sohn Gottes in allen Stücken und von allen Seiten betrachtet vollkommen. Jedes Wort, jede Geste, jeder Schritt, jeder Gedanke. Hebräer 7, 26. Hebräer 7, Vers 26. Hebräer 7, 26. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern, höher als die Himmel geworden. Und dann musste man dieses Brandopfer auf den Altar legen. Der Altar. Was ist die Bedeutung des Altars? Der Altar ist jedes Mal ein Typus auf das Kreuz. An jenes Geschehen und an jenen Ort, an dem Gott das Gericht auf diesen Unschuldigen legte. Das ist die Bedeutung des Altars und das gibt dem Altar auch seinen Wert. Und darum hat Gott so darauf bestanden, es darf nur einen Altar geben. Weil es nicht darum ging, dass man einfach religiöse Feiern hielt. Das Feiern ist ein Altar, da räuchern. Sondern es ging darum, dass ihnen bewusst wurde, nach Gottes Willen wird Gericht vollzogen an einem Stellvertreter. Und das würde nur einmal passieren, an einem Ort, in der ganzen Menschheitsgeschichte, einmal. Und darum durfte nur ein Altar sein. Und das erklärt uns auch vielleicht, warum diese strengen Strafen angedroht wurden. In 3. Mose steht das dann, wenn irgendjemand meint, er könne Opfer bringen auf irgendeinem anderen Altar, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und damit sagt Gott, wer irgend meint, irgendwo anders Zuflucht zu finden als bei diesem Altar, beim Kreuzestod seines Sohnes, der wird ewig verloren gehen. Ewig aus Gottes Gegenwart abgeschnitten sein. Der Altar, also ein Hinweis auf das Kreuz, an dem der Sohn Gottes hing und das Gericht Gottes trug. Und darum heißt es im Zusammenhang mit dem Altar, dass man dort Feuer zurichtete. Und das Feuer, das steht für Gottes gerechten Zorn über die Sünde. Das ist Gottes Gericht, das Gericht eines heiligen Gottes über das Böse, das mit der Sünde in seine Schöpfung hineingekommen ist. Im Neuen Testament wird das sehr häufig miteinander in Verbindung gebracht, das kommende Gericht und Feuer. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Da heißt es, von der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Sein Gericht wird sein in flammendem Feuer. Hebräer 6, Vers 8. Hebräer 6, Vers 8. Da heißt es von einem Land, wenn es Dornen und Disteln hervorbringt, und gemeint ist ein Mensch, der nur Sünde produziert, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe und sein Ende ist die Verbrennung. Hebräer 10, Vers 27. Hebräer 10, Vers 27. Da heißt es von denen, die mit Willen sündigen, also bewusst den Sohn Gottes ablehnen, für sie bleibt nur ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hebräer 12, 29. Zunächst eine Aufforderung, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Und dann heißt es im Vers 29, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das Feuer auf dem Altar bedeutet, dass der Sohn Gottes den Zorn Gottes trug. Er ging durch das Gericht über die Sünde. Und wer nicht bei ihm Zuflucht gefunden hat, wer nicht zu ihm gehört, wer nicht zu diesen Kindern gehört, von dem er sagt, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, sein Ende wird der Feuersee sein. Offenbarung 20, Verse 14 und 15. Da heißt es, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, die ewige Pein. Und dieses Gericht trug der Sohn Gottes. Darum Feuer auf dem Altar. Ja, wir kommen gerade zu Ende. Es heißt hier etwas vielleicht überraschend im Vers 9, 3. Mose 1, Vers 9, seine Eingeweide und seine Beine soll er mit Wasser waschen. Also man musste dieses Opfertier mit Wasser waschen. Wasser nicht rein. Nein, es hatte natürlich in den Innereien, da war Darminhalt, Mist und so, das musste man wegwaschen. Nun, was bedeutet das im Blick auf die Erfüllung dieses Typus? Musste man bei Christus auch Unreines wegwaschen? Nein, hier ging es darum, dass der Typus, er musste gereinigt werden, damit der Christus entspricht. Also der Typus musste rein werden, damit er so sei, wie Christus ist, nämlich rein. Wir werden das nachher dann sehen beim Sündopfer. Dort wird ausdrücklich gesagt, das Sündopfer musste man mit dem Mist und mit allem hinaustragen und vor dem Lager verbrennen. Und das soll dort ein Hinweis darauf sein, dass Christus zur Sünde gemacht wurde. Hier aber beim Brandopfer geht es darum zu zeigen, dass er, der Reine, sich Gott opferte. Und darum musste das Brandopfer gewaschen werden. Und dann heißt es zum Schluss, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das ist der gleiche Ausdruck, den wir gestern in 1. Mose 8 beim Opfer Noahs bereits angetroffen haben. Hebräisch Reach Hanichoach, ein Geruch der Beruhigung. Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen befriedigt worden. Gottes Ehre ist wiederhergestellt worden. Gott ist verherrlicht worden durch dieses eine Opfer des Sohnes Gottes. Und darum kann Gott jetzt gewissermaßen alle Liebe, die er in seinem Herzen hat, den Menschen frei zufließen lassen. Denn jetzt ist Gott geehrt. Jetzt ist seine Gerechtigkeit proklamiert. Jetzt ist seine Gerechtigkeit erfüllt. Und so kann er jetzt Sündern alles Gute geben, was in seinem Herzen ist. Und darum eben heißt es ist ein Geruch, der beruhigt.